Willkommen bei Beyond the Edge, dem Media Campaigning Podcast. Der Podcast über Changemaker, ihre Visionen und Geschichten für morgen. Erfahren Sie jetzt, wie wir Menschen inspirieren, Großes zu leisten. Durch die Sendung führt Martin Aschauer.
Ich bin heute bei Adam Pavlov zu Gast, bei Greenpeace Österreich zu Gast, Kampagnendirektor. Und die erste Frage ist die einfachste und vielleicht auch schwierigste Frage. Wer bist du und was machst du?
Herzlich willkommen bei uns. Wer bin ich? Ist tatsächlich, da könnte man ja viel erzählen. Ich sag mal so, ich bin Vater, ich bin Fußballfan, ich bin Wanderer, Reisender und Aktivist. Und man könnte viel mehr dazu sagen, aber das so mal einige der Dinge, die mir wichtig sind, die ich auch gerne tue, ganz grundsätzlich. Arbeite bei Greenpeace, 42 Jahre jung, wohne seit ungefähr 20 Jahren in Österreich, davor in Großbritannien, wo ich auch geboren und aufgewachsen bin. Und was mache ich? Ich bin Kampagnendirektor bei Greenpeace. Was das im Detail heißt, besprechen wir möglicherweise nachher. Aber ganz grundsätzlich bin ich für eine Abteilung von ungefähr 25 Menschen verantwortlich, die unsere Kampagnen durchführen, die wissenschaftliche Expertise bereitstellen, Kolleginnen im Bereich Presse, im Bereich digitale Kommunikation und im Bereich Aktivismus.
Was kannst du besonders gut?
Ich glaube, was ich besonders gut kann, ist mit Menschen umgehen. Deswegen mache ich den Job, den ich gerade mache, sehr gerne. Ich war früher mehr für die Inhalte zuständig. Ich war früher, was bei uns Klimacampaigner heißt, das heißt aber auch gleichzeitig Klimaexperte. Das ist auch ein Stück weit mein Hintergrund. Jetzt bin ich für alle Themen und damit irgendwie auch für keine Themen zuständig, weil das machen tatsächlich die inhaltlich Zuständigen bei uns, sondern ich bin wirklich da, mein Verständnis hauptsächlich dafür da, für die ganz tollen Menschen in unserer Organisation und in dem Fall in meiner Abteilung ein möglichst gutes, stabiles, wohltuendes Umfeld zu schaffen, damit sie arbeiten können und für sie so viel wie nötig und so wenig wie möglich quasi da zu sein, Entscheidungen zu treffen. Ich denke, ich habe ein bisschen was über Kampagnenführung und Strategie über die Jahre gelernt und wenn ich das irgendwie auch dann an der einen oder anderen Stelle mitgeben kann, das auch zu tun.
Greenpeace ist ja immer auf der Suche nach dem größten Hebel für die Veränderung. Was ist 2024 der größte Hebel?
Naja, einen Hebel zu nennen ist sehr schwierig. Ich glaube, es gibt verschiedene Dinge. Ich nenne eine inhaltliche Sache und eine, sage ich mal, ein bisschen mehr methodische Sache. Die inhaltliche Sache, es ist auch was mich sehr über die Jahre stark beschäftigt hat und das ich nach wie vor einfach als wirklich sehr großen Hebel sehe, und das ist der Finanzmarkt. Die Akteure, die wir großteils verändern wollen oder von denen wir Veränderungen sehen wollen, agieren in einem wirtschaftlichen Umfeld. Und wenn man die finanziellen Grundlagen dermaßen umsteuern könnte, dann wird sich einiges bewegen. Und man sieht ja auch in der realen Wirtschaft, dass sich Dinge bewegen. Stichwort im Bereich erneuerbaren Energien, Stichwort im Bereich der Elektromobilität, was ja auch schlussendlich in großen Teilen von der Wirtschaft, natürlich auch von der Politik getrieben sind. Sonst von den Hebeln würde ich weniger jetzt Themen nennen und mehr, glaube ich, die größte Aufgabe für uns und grundsätzlich für die Zivilgesellschaft ist, näher an die Menschen ranzukommen. Wir müssen, da sind wir leider, das beobachte ich nach wie vor, oft viel zu theoretisch, viel zu kompliziert. Wir reden über Klimaschutzpolitik und Emissionen und so wichtig die auch sind, das ist schon klar, das berührt die Menschen nicht, das macht mit den Menschen nichts. Und in Wahrheit geht es ja wirklich darum, Menschen hinter unseren Anliegen zu versammeln, sie zu emotionalisieren und für die Themen zu begeistern. Ich finde, da können wir noch viel, viel mehr erreichen und das ist für mich aktuell der größte Hebel, da anzusetzen.
Die letzte Generation oder Fridays for Future, Global 2000, Südwinds, es gibt ja mehr Organisationen. Welche Rolle hat hier Greenpeace Österreich?
Ja, also ich finde Greenpeace Österreich und Greenpeace insgesamt, wir haben vor allem, sage ich mal, seit dem Beginn von Fridays for Future und den Klimaprotesten viel über unsere Rolle nachgedacht. Was können wir, was bringen wir mit, was unterscheidet uns? Und ich glaube, das sind verschiedene Dinge. Das eine ist, und das soll jetzt wirklich nicht überheblich klingen, weil es ist auch nicht so gemeint, ist aber trotzdem ein bisschen, sage ich mal, eine unterstützende, manchmal ein bisschen eine Mentorinnenrolle für die sehr jungen Organisationen zu leisten. Und das ist teilweise extrem banal, sie finanziell ein bisschen zu unterstützen, ihnen Räume zur Verfügung zu stellen, aber auch so in der Strategie unsere Erfahrung einzubringen. Solche Dinge können wir gegenüber manchen Organisationen leisten. Was uns als Organisation auszeichnet, ist die Globalität und bestimmte Formen des Aktionismus. Das heißt, was viele Organisationen nicht auf den Boden oder in dem Fall ins Wasser bringen, sind Schiffe. Das bringen wir mit, das zeichnet uns aus. Aber ich finde, man hat es zum Beispiel auch sehr schön letztes Jahr in Wien am Beispiel der Gaskonferenz gesehen. Da gab es ganz unterschiedliche Bewegungen und Momente, Protestmomente. Und wir haben einfach das geliefert, was wir konnten, nämlich tatsächlich seit einigen Tagen unter falschem Vorwand in diesem Hotel zu übernachten und dann dieses große Banner da unter den Augen der Teilnehmerinnen der Konferenz und der Polizei unterzulassen. Solche Dinge können wir und ich finde, die zeichnen uns weiterhin aus und können wir weiterhin tun. Und dann einfach mit den Ressourcen und mit der Erfahrung, wir haben auch irgendwie neue Wege zu gehen. Was ich vor allem sehr stark beobachte in den letzten Jahren, und das ist jetzt natürlich nicht nur Greenpeace, ist aber zum Beispiel vermehrt den Rechtsweg zu bestreiten. Und wenn man Rechtsanwälte in der Organisation hat, wenn man gewisse finanzielle Ressourcen hat, dann kann man das. Und das ist was eine Rolle, die wir auch, glaube ich, weiterhin bestreiten sollten.
Was ist dir wichtig?
Viele Dinge sind mir wichtig, aber am Ende des Tages würde ich gerne meine und damit unsere aller Lebensgrundlagen erhalten. Wir reden ja oft irgendwie von Klimaschutz und Umweltschutz, aber am Ende des Tages, was wir hier eigentlich betreiben, ist Selbstschutz, weil ein Klima und eine Umwelt wird es immer geben, halt in einer stark veränderten Form, wenn wir so weitermachen, aber für uns und traurigerweise für einige andere Lebewesen auf diesem Planeten wird es nicht so gut aussehen, wenn wir so weitermachen. Und das ist das, was mich antreibt und was mir wirklich auch am wichtigsten ist. Sonst die Menschlichkeit.
Du bist ja Programmdirektor. Was kann man sich darunter vorstellen? Gibt es sowas wie einen typischen Arbeitstag überhaupt? Oder machst du alle Kampagnen und dann teilst das quasi dem Klima, der Pestizid, der Artenvielfalt, der Biodiversität? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also ich habe heute gerade mit einer Kollegin darüber gesprochen, was uns unseren Arbeitstag so spannend macht, ist die wie abwechslungsreich er ist. Die Kampagnen, die kommen eigentlich großteils von den inhaltlich Zuständigen und den Leuten in den jeweiligen Teams. Die Ideen, wir erarbeiten sie oder erarbeiten sie gemeinsam. Teilweise bin ich einfach in der Weiterentwicklung involviert. Aber das heißt, also mein Alltag, da geht es in erster Linie um den Austausch mit Menschen in den unterschiedlichsten Settings. Ja, da geht es um eben solche, also viele Außentermine mit Stakeholdern, mit Politik, mit Journalistinnen, jetzt gerade mit dir. viele interne Termine, wo es einerseits wirklich um unsere ganz konkreten Kampagnen geht, wo wir gerade stehen, an Fragen, an denen wir gerade tüfteln, die auszudiskutieren. Viel geht es tatsächlich auch irgendwie dieses für die Leute Dasein. Ne? Und gerade mit ihnen über die Dinge reden, die sie beschäftigen und schauen, wie man die Sachen lösen kann und wie man schauen kann, dass sie einfach, gesagt, ihnen den Rücken frei zu halten. Innerhalb einer Organisation natürlich, ich bin in laufenden Austausch mit der Geschäftsführung, mit unserer Fundraising-Abteilung, mit unserer Finanzabteilung, mit unserem Rechtsanwalt. Also da gibt es einfach so diverse Dinge. Und dann am Ende des Tages auch so grundsätzlich so Überlegungen in der Führungsebene, in welche Richtung geht's, wie ist die strategische Entwicklung. Dinge wie Budgetplanung gehören auch dazu, ja, und so unterschiedlich. Ich habe Tage, wo ich 12 Meetings hintereinander habe und Tage, wo es 2 Meetings sind und mehr irgendwie mich tatsächlich inhaltlich mit Dingen beschäftige. Deswegen so einen klassischen Arbeitstag, der existiert so eigentlich nicht.
Du hast ja auch als Managing Director von den Erdgesprächen einen Namen gemacht, über die Szene hinaus, würde ich mal meinen. Was war da die größte Herausforderung? Sponsoren finden, Redner, was war das Schwierigste dran?
Ja, tatsächlich bei den Erdgesprächen, ich durfte 9 Jahre mitwirken und eben 9 oder vielleicht waren es 10 dieser Veranstaltungen zu organisieren. Was war die größte Herausforderung? Also in Wahrheit, wir haben immer geschaut, dass man mit dieser Veranstaltung kostendeckend arbeiten, aber eben nicht unsere Kosten, sondern wir haben geschaut, dass man die Raummiete, dass man die Reisekosten, all diese Dinge, die man braucht, um so eine Veranstaltung auf die Reihe zu stellen, die zu finanzieren. Unser Beitrag dazu war, dass wir das in Wahrheit in unserer Freizeit gemacht haben, das Kernteam der Erdgespräche. Und ich würde sagen, eine der großen Herausforderungen war tatsächlich, die Zeit aufzubringen. Wir hatten alle nebenbei Vollzeitjobs, viele Interessen, viele Hobbys, aber so eine große Veranstaltung, wo 1000 Menschen hinkommen, wo man Sprecherinnen aus aller Welt hat, zu organisieren, das braucht schon viel Zeit. Und ich würde sagen, das war tatsächlich die größte Herausforderung, neben vielen anderen wohlgemerkt.
Wie erreicht man durch Kommunikation Veränderung?
Naja, ich würde sagen, ich meine, unser Leben besteht ja aus Kommunikation grundsätzlich. Das ist ja das, was wir uns Menschen ausmacht. Ich meine, natürlich gehört Denken dazu und diverse andere Prozesse, aber wir in unserer Interaktion als Menschen sind einfach kommunizierende Wesen. Und ich glaube deswegen ganz grundsätzlich, wenn man was verändern möchte, muss man kommunizieren. In unserem konkreten Fall, und das ist was ich schon vorher angesprochen habe, glaube ich, geht es wirklich darum, vor allem in Zeiten wie diesen, wo viel Polarisierung da ist, sehr viele Kanäle, ich weiß nicht wie viele tausende Nachrichten oder einzelne Soundbites ein Mensch durchschnittlich am Tag erreichen, aber es sind weit über 10.000, da irgendwie durchzukommen und die Menschen tatsächlich für unsere Themen zu begeistern, das braucht, wie gesagt, man braucht Begeisterung, man braucht Emotionalisierung, und ich finde, dass die Menschen für etwas zu begeistern und sie dann zu einem gewissen Handeln zu bewegen, das ist das, was man mit Kommunikation tatsächlich erreichen kann.
Und was wäre da dein wichtigster Tipp? Weil das Kampagnendirektor-Kampagne ist ja für Veränderung da, ein thematisches, ja, in bestimmten Zielgruppen Verhaltens- und Intentionsänderungen zu kriegen durch dramaturgisch inszenierte Maßnahmen. Mhm. Was ist da dein wichtigster Tipp, den du dir über die Jahre angeeignet hast?
Ja, also vor allem im Kampagnenbereich, also um ein bisschen bei der Logik der klassischen Medien zu bleiben, werden ja Geschichten vor allem auch so von Agenturen oft so gedacht, ich überlege mir, was ist eine Geschichte, ich produziere dazu irgendeinen Inhalt, verkaufe den an die Medien, die Geschichte kommt ins Radio, in den Fernsehen, ins Fernsehen, in die Zeitung und damit ist die Sache gegessen. Aber das ist irgendwie, damit schafft man zwar einmalige Aufmerksamkeit, aber das ist keine Kampagne, weil ich habe damit, es sei denn, es ist wirklich eine Riesengeschichte, keine politische Dynamik und keine Handlung ausgelöst. Also eigentlich weniger darauf zu schauen im Ersten, was ist es genau, das ich kommunizieren möchte, sondern was ist es, das ich auslösen möchte und welche Rolle spielt dabei die Kommunikation? Was für eine Dynamik möchte ich, eine politische oder wie auch immer geartete Dynamik möchte ich auslösen?
Du bist ja in England geboren, sprich, dir ist die ganze Welt offen gestanden. Und du hast dich entschieden, für in Österreich zu wirken. Gerade Greenpeace ist auch international, du hättest überall hingehen können. Warum Österreich?
Das ist familiär bedingt, es ist gewissermaßen meine Heimat. Der Großteil meiner Familie wohnt in Österreich und ich habe, obwohl ich die ersten 23 Jahre in UK gewohnt habe, war ich sehr oft hier, oft in den Weihnachtsferien, in den Sommerferien. Und mir war klar irgendwie, das ist gewissermaßen mein Zuhause. Da werde ich eines Tages wohnen und dann hat sich die Gelegenheit ergeben. Und wie man auf Englisch so schön sagt, I never looked back. Und das war 10 Jahre und mehr, bevor ich tatsächlich bei Greenpeace begonnen habe.
Familie ist bei dir auch, deine Großmutter ist natürlich bekannt in Österreich, eine Ikone, Frieda Meissner-Blau. Was hast du von ihr gelernt?
Ja, von ihr habe ich vieles gelernt. Ich würde sagen, wahrscheinlich, ob gelernt jetzt das Richtige ist, aber sie hat mich gewissermaßen, und natürlich nicht ausschließlich, aber politisiert. Und das hat damit begonnen, dass sie mir relativ früh alle mögliche Literatur immer wieder zu Weihnachten und zum Geburtstag geschenkt hat, Noam Chomsky und derartige Dinge, aber vielmehr so die Gespräche, die wir geführt haben. Sie war einfach ein zutiefst politischer Mensch und da habe ich ein Gefühl für das Politische, für die Politik bekommen und sie hat mir da schon total begeistert. Und das hat lustigerweise nicht einmal primär mit Umweltpolitik, natürlich war Umweltpolitik schon auch immer ein Thema, aber mit Politik insgesamt und ganz allgemein zu tun. Ich würde sagen, das am ehesten.
Wie schafft man Change-Prozesse? Was sind hier Erfolgskriterien?
Ja, Change passiert, oder um es umgekehrt zu formulieren, wir sind als Menschen ja nicht alle, aber die meisten irgendwie gewissermaßen veränderungsresistent. Ne? Wir sind gerne in unserer Comfortzone und Veränderung bedeutet, dass wir das oft verlassen müssen, neue Dinge lernen, ausprobieren muss. Und deswegen, glaube ich, ist das Wichtigste, die Menschen, die betroffenen Menschen, so gut wie es irgendwie geht, mitzunehmen. Das, je nachdem, wie der Change-Prozess aussieht, wird das auch nicht immer gelingen. Ja. Man wird bei der Lösung der Klimakrise nicht immer alle mitnehmen. Das ist vielleicht der größte Change-Prozess. Aber auch bei kleinen, ja, organisations- oder unternehmensintern, glaube ich, geht es wirklich darum, wenn es die Leute nicht mit an Bord hast und sie das nicht mittragen und nicht eine gewisse Ownership dazu haben, dann scheitern Change-Prozesse zumeist, würde ich sagen.
Was sind deine Visionen für das Leben von morgen?
Das Leben von morgen ist ein Leben, wo wir irgendwie, also ich glaube, für mich ist ein Stück weit der Schlüssel so begreifen, aber wirklich aktiv begreifen, dass die Dinge, die uns tatsächlich glücklich machen, und ich glaube, da spreche ich tatsächlich bewusst oder unbewusst für die meisten Menschen, sind Beziehungen. Ja, das sind Familie, das sind Freunde, es sind auch Orte, Zeit irgendwie in der Natur, auf den Bergen, wie auch immer, was auch immer einem jetzt persönlich liegt. Aber am Ende des Tages sind es die Beziehungen. Und um schöner, gute Beziehungen zu führen, braucht man relativ wenig Ressourcen. Und es wird ja oft vor allem, sage ich mal, von den herrschenden Interessen irgendwie diese Zukunft als in Worten wie irgendwie Verzicht und irgendwie bis hin zu, ja, ihr wollt ja nur wieder Höhlenmenschen aus uns machen. Und das stimmt nicht. Ja. Ich meine, natürlich ist ein gewisser Lebensstandard eine Bedingung, ja, aber der muss längst nicht so ressourcenintensiv sein, wie wir heute leben, um trotzdem gut zu sein. Aber am Ende des Tages, diese ganzen Konsumgüter, diese ganzen Statussymbole, die machen uns nicht glücklich. Und wenn wir das begriffen haben, dann, glaube ich, wird viel von der Veränderung auch irgendwie leichter gehen.
Greenpeace hat ja auf TikTok weniger als 10.000 Followers. Welchen Stellenwert hat Digital in politikorientierter Kommunikation, was Campaigning ja meistens oder Kampagnenarbeit dann in Wahrheit am Ende des Tages dann doch auch ist? Welche Trends gibt es da und wie reagiert da Greenpeace darauf?
Ja, also an den TikTok-Followern arbeiten wir gerade und haben uns tatsächlich ganz konkret uns das vorgenommen. Wenngleich man sagen muss, wir haben einzelne sehr erfolgreiche Posts auf TikTok gehabt. Ja. Und ich glaube, da ist es, und da geht es nicht einmal zwingend um Following, sondern um die Anschlussfähigkeit. Und da sind wir gerade dabei, sehr viel zu lernen. Ja. Wir sind tendenziell von den Menschen, die hier arbeiten, wir sind nicht die Ältesten, aber wir sind sicher auch nicht geprägt von der Zielgruppe, die man auf TikTok findet. Und gerade daran arbeiten wir gerade sehr intensiv.
Aber hat es nicht auch was mit Strategie und Organisation zu tun? Also ich weiß jetzt nicht, wie es bei Greenpeace ist, hat man die Struktur jetzt nicht angeschaut, aber in den meisten NGOs sind die Leiter von Kommunikationsabteilungen, das ist über NGOs hinausgehend, Pressesprecher. Und damit sind wir beim Kern des Problems.
Ja, dazu wollte ich noch kommen. Tatsächlich haben wir das ganz bewusst, unsere Kommunikationsleiterin ist für beide Themen zuständig und beide haben in ihrem Aufgabenprofil insgesamt den gleichen Stellenwert, wobei in der Entwicklung ein deutlich höherer Stellenwert eben auf digital und digitales Campaigning gelegt wird. Das heißt noch nicht, dass wir die Antwort darauf haben, was das genau ist. Und ich glaube, wir alle hier haben eine gewisse Kulturänderung, durch die wir durch müssen, weil wir haben unsere sehr gewohnten Muster. Wir wissen, was in der Kampagne gut funktioniert und da greifen wir oft auf gewohnte Taktiken und auch gewohnte Medien zurück. Und gerade das versuchen wir jetzt mal ganz grundsätzlich anzugehen. Ich persönlich glaube, dass digitale Ansätze in der Kampagne eine große Rolle spielen können, aber da reden wir nicht nur von Social-Media-Kommunikation, sondern einfach von viel mehr als das. Und damit setzen wir uns gerade sehr intensiv auseinander und ich persönlich räumen dem auch hohen Stellenwert ein. Auch wenn man es vielleicht nach außen noch nicht so sieht, innen arbeiten wir mit Hochdruck dran.
Jüngste Umfragen zeigen, dass die Bereitschaft beim Klimaschutz blöderweise eigentlich abnimmt. Was läuft da schief in der Kommunikation?
Ich weiß nicht einmal, ob da zwingend was in der Kommunikation schief läuft. Klammer auf, wie vorhin schon gesagt, auch wenn ich glaube, dass wir in der Emotionalisierung und in der Nahbarkeit noch deutlich mehr machen müssen. Schlicht und ergreifend, wir haben uns das tatsächlich heute auch angeschaut, ist dieses Thema einfach im Moment von mehreren anderen Themen, Stichwort Teuerung, Stichwort Krieg und Unsicherheit, total überlagert. Und ich würde sagen, das spielt dort eine maßgebliche Rolle. Natürlich war es auch so, ja, ich meine, wir haben heuer ein Wahljahr, vor 5 Jahren hatten wir auch eins und da waren die Proteste extrem sichtbar auf der Straße und natürlich spielt das dann auch eine andere Rolle in der Bewusstsein. Aber ich glaube, es ist gerade einfach eine andere Zeit und die Menschen haben tatsächlich auch teilweise recht existenzielle Sorgen, unmittelbar und zwar nicht in den Jahren zu kommen, wie es die Klimakrise ist, sondern wie zahle ich am Ende dieses Monats meine Rechnungen. Ne?
Wenn du nur eine einzige Sache verändern könntest, was konkret wäre das?
Puh, das ist wirklich eine ganz, gar nicht so leicht zu verändernde, zu beantwortende Frage. Wenn ich eine Sache verändern könnte, ich weiß nicht, das kommt jetzt ein bisschen aus dem Bauch heraus und mit mehr Überlegung würde ich vielleicht auf was anderes kommen. Aber tatsächlich finde ich, wenn wir die Ungleichheit und ich meine vor allem die Geschlechterungleichheit in unserer Gesellschaft dahingehend verändern könnten, dass deutlich mehr Frauen in Führungs- und Verantwortungspositionen wären, dann glaube ich, würden Dinge sehr anders laufen.
Du warst ja auch in der Privatwirtschaft tätig. Was kann die Privatwirtschaft besser und was hast du dort gelernt?
Die Privatwirtschaft hat üblicherweise einen recht spezifischen Fokus und eine dahingehend aufgebaute Expertise. Ja, ob das jetzt die Bereitstellung einer bestimmten Dienstleistung oder ein bestimmtes Produkt ist. Und das macht natürlich die Sache viel einfacher. Ja, wir in der Zivilgesellschaft versuchen, globale, extrem komplexe, hochpolitisch umkämpfte Themen zu bearbeiten und Privatwirtschaft hat Kapital, finanzielle Mittel, die sie sehr fokussiert einsetzt. Na, und dieser Fokus und irgendwie diese Expertise, ich weiß nicht einmal, ob sie das besser kann, aber das macht natürlich das Schaffen und das Handeln viel einfacher und vielleicht ist irgendwie so dieses irgendwie Versuchen zu fokussieren, und es so runterzubrechen auf einzelne Aufgaben, das wird sich nicht immer anwenden lassen, aber vielleicht ist das auch was wir dort lernen können. Ich habe mir eigentlich gedacht, dass ich viel auch so im Bereich Strategie und so lernen werde in der Privatwirtschaft. Mich hat überrascht, wie unstrategisch und unstrukturiert es halt trotzdem teilweise in Unternehmen vorgeht. Ja, es ist, ich meine, finanzieren muss man sich als NGO auch, aber wir bei Greenpeace leben zum Beispiel dankenswerterweise von Tausenden und Tausenden Einzelspenden. Und ein Unternehmen, also im Fall, wo ich tätig war, lebt man von ein paar großen Kunden. Ne? Und das ist sozusagen eine viel größere Abhängigkeit und so dieser Fokus da. Und einfach da ist sozusagen darauf zu schauen, dass die Finanzierung immer wieder reinkommt, wenn man nicht so divers und breit aufgestellt ist, natürlich eine sehr große Herausforderung. Was nicht heißt, dass für uns das Thema Fundraising nicht ein großes Thema ist, das ist es natürlich auch. Ne? Es ist nur deutlich breiter und das war einer so der Herausforderungen, die ich da so irgendwie mitgenommen habe.
Jeden zweiten Montag im Monat neu auf mediacampaigning.net oder jeder anderen digitalen Podcast-Plattform dieser Welt. Changemaker im Gespräch über Visionen und Geschichten von morgen. Der Podcast von und mit Media-Campaigner Martin Aschauer.
Natürlich kann ich es mir nicht nehmen lassen, nachzufragen als Ex-Klima-Campaigner. Und so haben wir uns ja auch kennengelernt in dieser Tätigkeit, glaube ich. Und du hast Finanzen vorher gesagt. Was haben Finanzen mit dem Klimaschutz zu tun?
Naja, insofern sehr viel, als die Unternehmen, die klimaschädlich agieren, ganz konkret das Beispiel in Österreich, die OMV, der größte Produzent von Öl und Gas, sind börsennotierte Unternehmen. Das heißt, sie sind am Finanzmarkt tätig. Und zwar, man kann in sie investieren, indem man Aktien von dieser Firma kauft und verkauft. Aber der eigentlich viel größere Anteil ist, diese Unternehmen sind massiv schuldenfinanziert. Und das heißt, sie begeben in dem konkreten Fall irgendwie Anleihen. Das sind so Schuldscheine, wenn man so will, in Milliardenhöhe. Das heißt, sie sind von Geldgebern am Finanzmarkt abhängig. Und wenn man diese Geldflüsse es schafft, umzulenken, und es geht auch um andere Dinge wie Versicherungstätigkeit und anderes, beziehungsweise alleine, wenn man schafft, irgendwie Finanzierungskosten deutlich zu steigern, dann dreht man an mehr oder weniger der Lebensader, wenn man so will, dieser Industrie. Und deswegen ist es so ein großer Hebel.
Aber wenn wir zur EZB zum Beispiel gehen, wie will man die verändern? Sie ist ja unabhängig von der Politik.
Bei der EZB war unser Zugang tatsächlich so zu sagen, nee, die EZB ist für Finanzmarkt und Preisstabilität zuständig. Es ist bei Zentralbanken ein bisschen unterschiedlich. Manche Zentralbanken haben tatsächlich auch andere wirtschaftliche Ziele als Hauptziele. Bei der EZB ist die Unterstützung der Europäischen Union in ihren Zielen, wozu maßgeblich Umweltschutz zählt, nur ein sekundäres Ziel und deswegen ein bisschen schwerer zu argumentieren. Aber unser Hauptargument war im Wesentlichen zu sagen, wenn man die Wirtschaft und den Finanzmarkt so belässt in der Struktur, wie er heute ist, und wir aber tatsächlich Klimaschutz ernst meinen, dann werden extrem viel dieser Unternehmen irgendwann mal vor einer Insolvenz stehen, vor einer Zahlungsunfähigkeit. Es werden extrem viel diese Kredite ausfallen, diese sogenannte Stranded Assets-Debatte. Und das wird auch maßgeblichen Einfluss auf die Stabilität vom Finanzmarkt haben. Und wenn das die Uraufgabe ist, eben diese zu wahren, dann hat die Zentralbank da tatsächlich eine Aufgabe. Und wir haben es auch viel über dieses Thema Risiko gespielt. Also die Zentralbank, vor allem in Zeiten einer Pandemie, wo sie ganz stark auch die Wirtschaft gestützt hat, indem sie und die Preise gestützt hat, damit auch, indem sie Unternehmensanleihen gekauft hat, hat da ein ziemlich großes Risiko auf den eigenen Büchern, nämlich sie hat die Anleihen von diesen ganzen klimaschädlichen Unternehmen. Und auch hier kann sie viel machen. Und nicht zuletzt, die Europäische Zentralbank ist einfach im europäischen Finanzmarkt der Leitwolf. Es gibt kein am europäischen Finanzplatz tätiger Unternehmen, die keine sogenannten ECB-Watcher haben, also Leute, deren Aufgabe es ist, zu schauen, was macht die EZB und was bedeutet das für uns. Und so gesehen sendet die EZB klar Signale. Und wenn die EZB, wie sie es dann tatsächlich schlussendlich gemacht hat, sagt, wir werden jetzt weniger Anleihen von klimaschädlichen Unternehmen kaufen und wir werden diese weniger in diverse andere Transaktionen, für die wir zuständig sind, mit einbeziehen, dann sendet es ein sehr deutliches Signal an den Finanzmarkt und auch schlussendlich ein Preissignal, weil die Finanzierungskosten für die Unternehmen dadurch steigen.
Wenn die Klimakrise nicht zur Klimakatastrophe werden soll, dann hätte ich pragmatisch gesagt, schaut man mal bei den Haupthebeln Verkehr, Mobilität ist in aller Munde, aber Heizen, Wärme ist ja eigentlich, wenn man es gesamtheitlich rechnet, eigentlich der größte Hebel. Und vielleicht stelle ich mir auch es zu einfach vor, wenn ich die Kaltmiete auf Warmmiete umstelle, dann brauche ich keine Förderung mehr, dann rechnet sich's ab dem ersten Tag, dass nicht die Mieter die umweltschädlichen Ausgaben umgehängt wird, weil es für Bauträger in dem Moment nicht mehr wirtschaftlich ist. Warum fordert das keiner?
Das ist eine gute Frage. Tatsächlich etwas, mit dem wir uns so noch nicht auseinandergesetzt haben. Auch weil wir dieses Thema der Wärme ganz bewusst anderen Playern überlassen haben. Ich vermute, warum sich da wenig ändert, weil ich bin mir sicher, dass diese Diskussion geführt wird, ist am Ende des Tages ÖVP-Klientelpolitik. Also genau derselbe Grund, warum wir in Österreich jetzt infolge der hohen Inflation keine Mietpreisbremse, sondern Zuschüsse bekommen haben, ist ganz klar, ne? Weil am Ende des Tages bei den großen Immobilienbesitzer weniger hängen geblieben wäre am Ende des Tages, weil so können sie ja die Mieten weiterhin erhöhen, was ja bei einer Mietpreisbremse nicht der Fall gewesen wäre. Ich vermute, dass sehr ähnliche Überlegungen die ÖVP davon abhalten, so irgendwas umzusetzen.
Worauf bist du stolz?
Meine Tochter. Und im beruflichen Leben tatsächlich auf mein Team.
Weißt du, deine Tochter angesprochen hast, was war denn der härtere Job? Die Vaterkarenz oder arbeiten gehen?
Ja, diese Frage habe ich schon ein paar Mal gestellt bekommen. Ich finde die extrem schwer miteinander zu vergleichen, weil das eine, wie ich ja vorhin beschrieben habe, das Arbeiten ist super herausfordernd, aber wahnsinnig abwechslungsreich. Das heißt, man muss gedanklich immer wieder wechseln. Das beansprucht das Hirn schon sehr untertags. Auf der anderen Seite, bei diesem kleinen Menschen bist du den ganzen Tag, und vor allem, wenn sie noch so klein sind, da gibt es einfach keine Pausen. Ja. Auf die Bedürfnisse von diesem einen Wesen fokussiert. Und das ist einfach auf einer anderen Art und Weise sehr, sehr anstrengend. Ich weiß nicht, und ich muss sagen, also jetzt, wo ich wieder arbeite, versuche ich den Arbeitsalltag so zu gestalten, dass ich möglichst viel Zeit mit meiner Tochter verbringen kann. Und ich finde, die gute Mischung macht es dann am Ende des Tages aus. Also ich würde nicht sagen, das eine ist, also sie sind beide wirklich sehr, sehr herausfordernd. Ich muss sagen, an der Stelle, also wirklich auch Hut ab vor allen alleinerziehenden Eltern. Also diese Aufgabe alleine zu bewältigen und nicht zu zweit zu teilen, das natürlich geht's auch, ich kann es mir nur wirklich schwer vorstellen.
So, aber angenommen, 8 Milliarden Menschen würde dieses Mikro erreichen. Nicht ganz wird es erreichen, aber nehmen wir es mal an. Aber du hast nur 30 Sekunden Zeit. Was sagst du ihnen?
Geh wählen. Und zwar, das hat mit der Umwelt zu tun, aber es hat viel fundamentaler mit der Demokratie zu tun. Im Moment ist unsere Demokratie auf der ganzen Welt in Gefahr und wir können sie nur retten, indem wir ganz aktiv für sie einstehen. Und das Einfachste, aber alles Wichtigste, das wir dann alle tun können, ist wählen zu gehen. Und es hat insofern mit der Umwelt auch zu tun, weil wir sehen, in undemokratischen Ländern kann man als Zivilgesellschaft einfach nicht so eine Rolle spielen. Also nochmal wählen gehen.
Ja, ich sage danke für das spannende Gespräch. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder und hören uns bald wieder.
Ja, sehr gerne, danke.
Danke fürs Zuhören. Beyond the Edge, der Podcast von und mit Media-Campaigner Martin Aschauer, sagt Danke. Jetzt mediacampaigning.net hören. Weitersagen hilft.